Tracker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast der Gewerkschafterinnen gegen Rassismus und Sozialabbau. Wir sitzen hier in derselben Runde wie das letzte Mal.
Markus.
Gerhard.
Alexander.
Und Günni. Ja, wir haben das letzte Mal aufgehört bei KV und sind dann über ganz, ganz viele Ecken und Enden plötzlich da gewesen. Und dann fiel jetzt hier in der Pause asynchroner Zyklus. Unglaublich cooles Wort und das greifen wir einfach mal auf und sagen,
was ist das?
Was ist das?
Hat nichts mit Geburtenkontrolle zu tun.
Nein, sondern wir haben hier einen Finanzminister, der ein Budget auslöffelt, das wer uns eingebrockt hat?
Die vorige Regierung.
Nein.
Ja, also und wer war da schon federführend?
Gewisser Helmut Lang.
Jetzt wird spannend.
Der Herr Kurz.
Jawohl.
Nein, die ÖVP hat nie irgendwas mit Budget
aber
zu tun gehabt.
Aber war dann nicht der Finanzminister, der Unica-Chef war zu der Zeit?
Ja.
Wir wissen noch immer nicht, ob er Finanzminister war oder einfach nur Platzhalter.
Der sehr kreative Interpretationen von einem Daumen oben hat, übrigens, ja, wie wir wissen.
Ja.
Und war doch der Finanzminister, der das im Kinderwagen den Laptop davon. Achso, nein, das war's einfach. Entschuldigung.
Ja, also viel passiert in der Vergangenheit und wir haben aber jetzt hier das Problem, dass wir bei Kollektivvertragsverhandlungen, darüber haben wir ja gesprochen, genau diese Rechnung präsentiert bekommen. Angeblich ist es ja so, dass das System nicht mehr funktioniert und bezahlen sollen es wir.
Ja, so stellen Sie sich's vor, aber so wollen wir das gar nicht.
Gut, was wollen wir denn?
Ich würde mir wünschen, dass wir zu einer sozialverträglichen Verteilung wieder kommen, dass die Leute, die mehr bedürfen, auch das bekommen. Und das sind nicht unmittelbar die, die am meisten verdienen. Weg vom Gießkannenprinzip, sondern hin zur Unterstützung von den Leuten, die es wirklich dringend brauchen. Vor allem, wenn man sich anschaut, die Energiepreise, Wohnung hast du schon angesprochen. Und da gibt es sicher eine Ecke von Leuten, die dringend keine Sparmaßnahmen brauchen, sondern leistbaren Strom, leistbare Mieten, leistbare öffentliche Verkehrsmittel.
Ja, wo holen wir uns das Geld?
Ja, es wäre eigentlich ganz einfach, wenn wir eine Regierung hätten, die sich dem annimmt. Ja. Wir wissen ja alle, wie ungleich Vermögen verteilt ist und ja, das Vermögen in sehr wenigen Händen ist, ja. Und dort könnte man es sich holen, ohne dass man irgendwie der Wirtschaft schaden würde, ja. Es würde niemandem schaden, wenn man sich da etwas holt. Und man müsste nicht die breite Masse heranziehen, ja, bei denen Einsparungen machen, die dann dazu führen, dass die Menschen ja gar nicht mehr wissen, zum Teil, wie sie am Ende des Monats ihre Rechnungen bezahlen sollen. Soweit sind wir ja schon, ja, mit den gestiegenen Energiepreisen, mit den Lebensmittelpreisen, die auch stark gestiegen sind. Wenn dann einfach die Lohnentwicklung nicht mithält, dann fehlt das Geld.
Sag doch mal, wer macht denn eigentlich diese Energiepreise? Wer ist dafür verantwortlich? Und wie kommt es zu der Einschätzung, wie hoch also Energiepreis sein muss?
Das ist ganz, ganz pervers. Das ist ganz komisch. Weil normalerweise sagst du ja, okay, ich könnte jetzt Sonnenenergie ziemlich günstig herstellen. Wir haben in Österreich sehr viel Wasserenergie, auch relativ günstig, ist ja damals vom Staat bezahlt worden. Also von uns allen sind die Wasserkraftwerke bezahlt worden. Könnte man günstig Strom, aber komischerweise.
Die Erneuerbare-Energie sind auch wahnsinnig günstig.
Ja, aber komischerweise wird der Strompreis an der teuerstmöglichen Art, wie man Strom erzeugt, berechnet.
Atomenergie?
Hm. Nein, glaube ich nicht. Das ist kalorische Kraftwerke, die mit Gas betrieben werden. Und das natürlich mit dem Ukraine-Krieg und dem Pipelines-Anschlag und sonstiges, der Gaspreis so stark gestiegen, steigt der Strompreis mit.
Ja. Das nennt sich übrigens Merit Order und ist ein ganz verrücktes System, ja, dass man gerade den Preis sich daran orientiert, wer die teuerste Herstellung ist. Was ja bedeutet, die, die günstiger herstellen können, zahnen einfach kräftig ab.
Warte, Moment, da reden wir jetzt eindeutig nur von den heimischen Energieproduzenten. Weil so was ich in Erinnerung habe, haben wir hier einen Anteil von 96% an erneuerbarer Energie.
Das ist ja super, da verdienen die Unternehmen ganz besonders viel zurzeit gerade.
Gut, das würde ja bedeuten, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass 90% der Menschen hier gerade massiv darunter leiden, dass sie unglaublich viele Kosten haben durch Strom, Energie, Gas, sonst was, dass wir uns auf die Beine stellen könnten.
Genau.
Ja, warum passiert sowas nicht?
Vor allem haben wir ja sehr viele Energiegesellschaften, die ja eigentlich auf dem Papier uns gehören. Ne? Viele Energiebetreiber sind ja in öffentlicher Hand oder kommunaler Hand oder in Hand des Landes. Ja? Das gehört also eigentlich dem Land. Ja? Aber trotzdem wird dort geschaut, dass dort Gewinne gemacht werden und es wird nicht an die Verbraucherinnen weitergegeben, was ja Sinn machen würde, dass man die entlastet.
Mhm. Weil er sagt, kenne mich da jetzt nicht so ganz aus, aber der Steuerzahler zahlt Kraftwerke. Das geht dann in eine kommunale Holding-Firma oder sonst irgendwie auf. Jetzt habe ich jetzt unlängst in der Zeitung gelesen, dass da in Karbrunn das Kraftwerk nicht so funktioniert. Und wer zahlt das und wer sollte da eigentlich darauf schauen, dass das auch im Betrieb bleibt?
Ja, grundsätzlich natürlich die Betreiber, aber die Betreiber sind natürlich dran, ihren Aktionären oder Dings, Dividenden oder sonstiges auszuzahlen und nicht das an die Bevölkerung wieder zurückzugeben, was man in der Anfang der Energiekrise aber in Portugal gesehen hat. Das geht auch, dass man, wenn es mal staatlich eingreift, dass man auch diesen Preis runterhalten könnte.
Und da war jetzt was sehr etwas anderes dabei. Das heißt, die Steuerzahler zahlen Kraftwerke, das dann in Landes
Wir haben es finanziert, dass wir abzockt werden. Genau, richtig.
Und dann können Aktionäre quasi ihr Spielgeld dort anlegen, ziehen das Geld dann raus und das geht dann nicht okay. Ja, also es geht nach wie vor nicht ein. Danke.
Naja, wir haben ja sowas vor allem in England sehr gut beobachten können, in Großbritannien. Da wurden ja sozusagen staatliches Eigentum privatisiert, ja, ist an die private Hand gegangen. Die sogenannte Daseinsvorsorge, also einfach Grundversorgung für die Menschen, ja, die für die Menschen einfach notwendig sind, werden plötzlich zum Spielball von Kapitalinteressen. Und ja, Kapitaleigner sind da nicht sehr, sehr ermutigt, sich um die Erhaltung von der Infrastruktur zu kümmern, sondern die sind sehr, fühlen sich ja nur verpflichtet, ihren Eigentümerinnen Dividenden zu schaffeln. Ja.
Stimmt, so kann man erinnern. War was. Das wurde dann runtergewirtschaftet und dann wurde es wieder zurückgekauft.
Ja, wobei man an der Stelle auch ganz klar sagen muss, was da runtergewirtschaftet wurde. Ja? Da hat man die Wasserversorgung verkauft und das wurde in private Hand gegeben und die Wasserleitungen wurden einfach nicht mehr gewartet. Das hat dann zur Folge gehabt, dass manche Städte plötzlich kein Wasser mehr hatten, weil das komplette System zugrunde gegangen ist.
Aber so weit muss man gar nicht schauen. Das ist in niederösterreichischer Ortschaft, ist 10 Jahre lang das Kanalnetz vermietet worden an eine Firma, die hat 10 Jahre genau nichts gemacht an dem Kanalnetz und jetzt ist in die Ortschaft wieder oder die Gemeinde wieder zurückgegangen und die können jetzt ein neues Kanalnetz machen.
Ich finde das so schön, wo wir hier gerade hinkommen. Ja, wir haben angefangen bei Kollektivvertragsverhandlungen und Tabubrüchen und sind jetzt bei der Daseinsversorgung und ich glaube, das Ganze ist etwas, was wir einfach einmal ganz laut sagen sollten, wie wir gelenkt werden. Ja, und jetzt sage ich jetzt nicht System, Medien oder Lügenpresse oder sonst was, sondern wie uns wirtschaftliche Interessen einfach die Schlagworte vorgeben und ganz, ganz viele Menschen anbeißen. Also bleiben wir einfach mal bei dem Thema, Verluste werden sozialisiert und verallgemeinert übergeben und die Gewinne werden noch immer privatisiert und abgelenkt wird dann mit irgendwelchen Rauchbomben.
sagst es. Genau so ist es.
Wenn man sich anschaut, was in der Corona an Firmenhilfen ausgezahlt worden ist, diese Firmen danach mega Gewinne gemacht haben, diese Gewinne nicht irgendwie in den Staat zurückgeflossen sind, sondern an Aktionäre ausgeschüttet werden. Und nachher gehen die Firmen dann bankrott. Ja, großer Motorradhersteller, genau das Gleiche passiert. 60 Millionen Förderungen vom Staat in Corona gekriegt, im nächsten Jahr 120 Millionen Gewinn gemacht und die an ihre Aktionäre ausgeschüttet.
Ja, aber man darf an der Stelle auch ganz, ganz klar nicht vergessen, der Herr Pierer war der ehrlichste Mann im Wahlkampf kurz. Ja, er hat auch ganz klar gesagt, ich verdoppel die Spenden für die ÖVP, wenn ich danach die Politik bekomme, die ich brauche, um mein Unternehmen so zu führen, wie ich es will. Ja, also, und das hat ja funktioniert. Das System Kurz hat mit der FPÖ gemeinsam die Gesetze gemacht, dass das funktioniert. Die Frage ist jetzt, wir sehen das gerade in Tirol, Wattens, Swarovski, ja, 3,9 Milliarden Euro Privatvermögen, aber das Standort muss leider Gottes aufgelassen werden, wahrscheinlich, so wie es ausschaut, weil ja, die Produktion ist dort nicht mehr wirtschaftlich für sie. Obwohl, und da sind wir ja bei dem, was wir vorher schon gesagt haben, die Stadt Wattens ja ganz, ganz viel in die Infrastruktur investiert hat, damit dort produziert werden kann.
Wir brechen nochmal runter. Die Stadt Wattens lukriert ihr Vermögen durch die Einwohner der Region bzw. der Stadt. Das heißt, es ist also eigentlich privates Geld von den Leuten, Steuergeld, was da investiert worden ist. Und wieder mal wird der Rahmen abgeschöpft und die Leute bleiben dann sitzen.
Ja, wenn wir gerade bei Swarovski sind, da kann man ja aufzeigen, ja, dass für solche Probleme Managementfehler verantwortlich sind und nicht wie gern hingezeigt wird, die teuren Arbeitnehmerinnen, die man sich nicht mehr leisten kann, die bei uns ja, zu viel verdienen und so auf dem Weltmarkt man nicht mehr bestehen kann. Nein, fast immer, wenn ein Unternehmer in solche Schwierigkeiten gerät, dann hat das Managementfehler begangen, hat irgendwie Sachen falsch eingeschätzt. Ja, und am Ende müssen dafür büßen die Arbeitnehmerinnen, die ihren Arbeitsplatz verlieren.
Ja, so wie bei der Mopalbude. Ne? Also der hat abkassiert, toller Manager, immer noch hoch angesehen in Kreisen. Das ganze Management ist jetzt aus Indien da abgelöst worden. Die sind alle fremdbestimmt. Ich bin gespannt, wie lange dort überhaupt noch Motorräder quasi produziert werden. Autosparte, weg, verkauft nach Belgien. Das sind Arbeitsplätze. Ja? Und da kräht kein Hahn. Und der muss auch nichts zurückzahlen. Das hat er einfach kassiert.
Ja, das spielen wir ja schon seit Jahrzehnten. Es wird uns irgendwie in Geschichten erzählt, das ist so fürchterlich, wenn der Staat irgendwelche Firmen hält, das muss man in die private Hand bringen. Beispiel Dreiskirchen, Semperit, 3500 Mitarbeiter, war ein staatlicher Betrieb, wenn man es ganz genau nimmt. Dann hat man gesagt, okay, die machen keinen großen Gewinn mehr, die waren nur mehr einstellig prozentig Gewinne. Verstehe nicht, warum man das verkaufen muss. Was ist passiert? 3500 Arbeitslose mehr. Wenn man sich die Gegend anschaut, wir brauchen nicht mehr die Studien, die Arbeitslosen von Mariengrund oder
Marienthal.
Entschuldige, wir können uns Dreiskirchen anschauen. Dort gibt es keinen kleinen Bäcker mehr, da gibt es gar nichts mehr. Diese Stadt Semperit praktisch hat das alles am Leben gehalten und ist von oben, nein, es muss privatisiert werden.
Aber das System krankt ja von Haus aus. Ja, dieses Aktiensystem ist ja der Nährboden für Ideen, wenn wir uns überlegen, was jetzt da ein Top-Manager in Amerika für eine Dividende bekommen hat, in Milliardenhöhe.
Noch nicht. Er muss schon was tun dafür. Also,
naja.
Ja, im Büro schlafen, ja, oder?
Ich keine gehört. Ahnung, aber, irrelevant aber, was. Aber bleiben wir doch dabei bei dem Aktiensystem. Es gab diese Gewinnwarnung bei Porsche, ja, dass die 1 Milliarde weniger Gewinn machen. Ja. Und das war ein großes, großes Thema. Der Aktienmarkt hat aufgehorcht. Ja, aber 1 Milliarde weniger Gewinn. Das heißt jetzt nicht, dass sie Verluste gemacht haben. Ja, aber die Warnung war da. Und eine Familie Porsche Birch mit ihren 39 Milliarden, die hätte das ja gerne einfach finanzieren können, damit es funktioniert. Aber wozu denn auch? Ja, also man wird doch wohl nicht das eigene Geld dann hergeben müssen. Ja,
nein. Muss man solidarisieren, ja. Alle müssen dran reinzahlen, ja.
Spannend ist.
Ja. Ich möchte aber von einem anderen Punkt zurückkommen. Wir haben ja schon mal über gesprochen, über die Metaller. KV-Abschlüsse und ja, sozusagen die angeblich so schlechte Lage der Metallerbetriebe. Da sollte man ja daran erinnern, dass die Metallerbranche, als es ja gut ging, ja, als die Gewinne floriert haben, ja, dann das als Dividende abgeschöpft haben, ja, ausgeschüttet haben und keine Reserven aufgebaut haben, um dann in der Krise zu sagen, ja, bei uns geht es jetzt so schlecht, jetzt können wir nicht und wir können einfach nicht mehr bezahlen. Wenn sie vernünftig gewesen wären und diese Gewinne ins Unternehmen gesteckt hätten, dann könnten sie sich auch höhere Löhne leisten.
Ja, aber ich kann mich an eine Arbeiterkammer-Schulung erinnern, wo ich gelernt habe als Betriebsrat. Angefangen hat das Ganze doch, als die Banken begonnen haben, den Unternehmen zu erklären, wenn du das Geld investierst in den freien Aktienmarkt und in das Finanzwesen, dann kannst du bei weitem mehr Gewinne machen und du brauchst das nicht mehr reinvestieren in dein eigenes Unternehmen. Zur Not schreist du nach dem Staat.
Genau. Und aus dem heraus gehe ich dann nochmal nach Dreiskirchen. Da gibt es einen kleinen Buben, der da immer größer geworden ist, der auch politisch aktiv geworden ist. Mittlerweile ist er Vizekanzler, der das auch anspricht und der diese Themen auch versucht irgendwie zu transportieren. Und der wird dann leider niedergeschrieben von Medien, Zeitungen, Pseudo-Fernsehsendern. Und da ist dann die Frage, wer steckt denn da wieder dahinter? Wem gehören diese Medien? Welche politischen Interessen stecken dahinter, dass man Leute die aufzeigen? Man ist dann schneller Marxist und man ist dann schnell so einer. Aber die Kohle, ja, ist da. Sie könnte sinnvoll verwendet werden. Verpufft irgendwo hin, nämlich in den Säckeln derer, die nicht genug kriegen können. Und letztendlich bleibt der Staat ja dann auch über.
Na, weil du das ansprichst, sozusagen diese Medienkampagne gegen den Anti-Babler. Ja, die ist ja sehr einfach erklärt. Ne? Der ist ja auch für Medien zuständig als Vizekanzler. Und wenn die Medienbranche Angst hat, sozusagen, dass irgendwelche Förderungen gekürzt werden, ja, dann haben sie das einfach die Mittel an der Hand, ihre Redaktionen zu diktieren. Die sollen gegen diese Person anschreiben. Ja.
Also Erpressung.
Ja, aber das Nötigung könnte man fast
ja,
schon sagen.
Nötigung, ja.
Ja, aber das hatten wir doch immer schon gehabt. Also wir kennen das ja auch von diesen schon genannten Firmen, die auch immer wieder gesagt haben, naja, wenn uns der Staat jetzt nicht hilft, dann sperren wir einfach zu und ihr müsst mit den Arbeitslosen danach umgehen. Und da ist halt die große Frage, also in der Vergangenheit, wenn wirklich eine reine wirtschaftlich dominierte Regierung da war, da war es ja klar, dass man das Geld von uns, die wir alle einzahlen, nimmt und den eigenen Freunden gibt. Jetzt haben wir einen sozialdemokratischen Finanzminister, der ja versucht, entgegenzuwirken. Ja, der hat nur ein Budget bekommen von Leuten in der Vergangenheit, die mit 9-0 nicht umgehen konnten, ja, und sich ein bisschen verschätzt haben bei manchen Sachen.
Auch nicht wissen, wie viel der Wurstzimmer kostet. Ja.
Ja. Also, und jetzt haben wir halt etwas, wo wir ganz klar auch sagen müssen, Martha Bauer wird zum Sündenbock gemacht der letzten Regierungen. Und da müssen wir auch ganz klar sagen, das passt ja im Gesamtbild dann nicht. Die Frage ist nur, wie können wir jetzt das nochmal ganz klar den Menschen erklären, dass eine Situation vorhanden ist mit all diesen ganzen KV-Geschichten, mit all diesen Firmensperren und sonstigen Sachen, die da auf uns alle einwirken, dass wir in Zukunft vielleicht nicht in die Situation kommen, sondern einfach durch bessere Wahlergebnisse von vornherein das System ändern können.
Wenn wir jetzt in die kleine Zelle zurückgehen, auf die Frage hin, was können wir tun? Ich glaube, wir unternehmen ganz schön viel was. Wenn ich unsere Webseiten so anschaue, unsere Wortmeldungen, die wir da raushauen, unsere Diskussionen, ich denke mal, wir dürfen da nicht nachlassen, wir müssen da dranbleiben, entsprechend wieder auf die Straße gehen mit entsprechenden Demos oder auch unseren selbstorganisierten, noch nicht terminisierten Vorgangsweisen und Treffen, sage ich jetzt mal, wir können da schon was tun.
Weil wir gerade angesprochen haben, die Budgetsituation und die Situation des Finanzministers, da sollten wir nicht außer Acht lassen, dass gerade in der aktuellen Situation etwas höchst Fragwürdiges passiert. Ja? Also wir haben ein hohes Budgetdefizit, aber wir haben vor allem eine Wirtschaftskrise und wer sich sozusagen mit Volkswirtschaft auskennt, weiß, in einer Krise sparen ist das falsche Weg. und führt meistens, das sozusagen zeigen die Zahlen aus der Vergangenheit, sogar zu einem noch höheren Budgetdefizit, weil wenn man in der Krise spart, dann bringt man sozusagen so einen, so eine Spirale in Gang, sozusagen, dass die Menschen weniger haben, weniger konsumieren, der Staat wieder weniger einnimmt, weil er weniger einnimmt, steigt das Defizit, ja. Also eigentlich kann man sich aus so einer Situation ja gar nicht heraus sparen, aber die aktuelle politische Konstellation ist allerdings eine, die darauf besteht, dass jetzt gespart werden muss. Mhm. Es gibt natürlich zugegebenermaßen auch von der EU her diesen Druck, das zu tun.
Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Wir haben, also wenn man in sozialen Medien liest, schreiben manche Leute, diese Regierung fährt das Land an die Wand. Wir haben jetzt, ich glaube, gut dargelegt, dass es eigentlich vorher gekommen ist. Aber der erste Sparplan ist ja in Wirklichkeit von der kurzen, nicht zustande kommenden Regierung an Brüssel geschickt worden, wie viel wir in der nächsten Zeit einsparen. Und das muss der Matterbauer jetzt eigentlich ausbaden. Aber, einen Teil davon.
Aber was wir uns vorstellen und was wir dagegen tun können, ich glaube, darüber reden wir beim nächsten Mal. An der Stelle
auf Widerstand.com.
Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.